Guten Abend und herzlich willkommen zum Chaos Radio Freiburg live ins Studio, das Radio Dreiklanz gehackt. Ihr hört uns auf der 102,3 oder auf RDL im Ström. Morgen gibt es auch wieder eine Wiederholung um 11 und demnächst sollten eigentlich auch wieder die Podcatcher funktionieren.
Heute ist der 14.10.
19 Uhr. Vielen Dank.
2024.
Ganz wichtig, 2024, genau.
Hey, du musst das Jahr dazu sagen. Die Leute hören uns noch in 100 Jahren.
Mindestens oder in 500.
Ja, die Außerirdischen, wo diese Funkstrahlen irgendwann hinkommen. Das sind die Vorteile von echtem Funk. Internet können die nicht kriegen.
Da kann man anhand der Laufzeit berechnen, wann es gesendet wurde. Ja. Mit mir im Studio ist der Wuschel.
Neben mir sitzt SMTV.
Und bevor wir uns vollständig ins Labern.
Also die kriegen nur komische Vorstellung, was Megahertz heißt, wegen der Rotverschiebung.
Ja, Details. Und ich meine, ich bin mir jetzt nicht sicher, obwohl natürlich holen sich die Aliens ausschließlich unsere Sendung. Alles andere filtert deren KI ja direkt aus.
Das weiß ich nicht.
Ach, da bin ich mir aber sowas von sicher. Vielleicht wollen wir erst einmal ein wenig über Vergangenes sprechen. Es gab den Maustag.
Eine sehr schöne Veranstaltung.
Ja, auf jeden Fall. Dem schließe ich mich vollumfänglich an. Der WDR im Rahmen als ausstrahlender Entität der Sendung mit der Maus ruft am 3. Oktober immer auf, dass doch alle möglichen Entitäten vielleicht mal die Tür aufmachen, um Kinder zu bespaßen oder junge, erwachsene Menschen.
Um denen zu zeigen, was es so gibt.
Um was es so gibt. Die Idee finde ich total super. Die Maus kennen fast alle irgendwie in dem Alter. Und wir haben uns vor einigen Jahren schon mal angeschlossen und machen das seitdem regelmäßig.
Wir haben es ein Jahr ausfallen lassen, ja, in den letzten 5 oder sowas.
Ja, sowas irgendwie. Ich weiß auch nicht genau, wann das losging. Auf jeden Fall eine sehr schöne Idee. Und wir hatten mal wieder volles Haus mit vielen Kiddies im Alter zwischen, ja, so roughly 8 und 14, 15 hatten wir, glaube ich, auf der Webseite stehen, wo so mal ein bisschen Löten kennenlernen und ein bisschen mit Audio rumspielen, ein bisschen im Bällebad rumspringen. Es gab Waffeln, Kids konnten sich an einem Computer ihren Namen auf eine Laservorlage schreiben und dann in Begleitung einen Lasercutter bedienen und dabei zugucken, wie ihr Mausnamensschild mit ihrem individualisierten Namen ausgelasert wurde.
Fancy.
Du hattest, glaube ich, ein bisschen Lockpicking gemacht. Da war ja meine Empfehlung, dass man das nächstes Mal vielleicht auf Sparschwein und Tagebuchschlösser ein bisschen optimiert.
So easy.
Ja, also einfach mal so ein bisschen Dinge.
Wenn die Kinder das nicht selber rauskriegen, kann ich ihnen auch nicht helfen.
Oh. Ja, also Dinge, die...
Ja, und Computerspiele spielen wir auch.
Ah, stimmt, ne? Haufenweise kleine Games, Minigames, ältere Dinge.
Ein D-Pong.
Ein D-Pong hatten wir stehen. Genau, also es war ein recht bunter Tag. Den Eltern hat es gefallen. Den konnte man nebenbei immer noch mal ein bisschen was über wahlweise Netzpolitik und oder... Medienbildung erzählen. Insofern denke ich, das war auf jeden Fall sehr erfolgreich.
Ja.
Machen wir mit Sicherheit wieder, falls ihr irgendwie mal Bedarf habt mit Kiddies oder so. Man kann da auch außerhalb von solchen Veranstaltungen durchaus was machen. Lasst gerne von euch hören. mail@cccfr.de wäre die richtige Adresse. Dann kann man mal gucken. Wir haben auch so kleine Lötsets, die sehr gut für Einsteigende geeignet sind. Da kann man dann eigentlich ja ganz nett mal was basteln und den Einstieg finden, wenn man das möchte.
Wobei den Elefanten, den die gelötet haben, den fand ich dann schon ein bisschen sehr einfach.
Ja, da war auch...
Aber ein gutes Einstiegsobjekt, um mal zu lernen, wie ein Lötkolben funktioniert.
Genau, und ich meine, ich glaube, auf dem Kongress ist das Rekordalter momentan 4,5 für SMD-Bauteile und ich glaube, sowas wollen wir nicht wirklich machen.
Dann muss man es ja erstmal selber lernen, das gut hinzukriegen, bevor man das einem 4,5-Jährigen beibringt.
Ja, du weißt doch, wie dann manchmal so die Eltern von, wenn die Eltern so Hardcore-Nerds sind, ne, dann... Ja.
Wobei ich als 4,5-Jähriger...
Also ich habe, glaube ich, mit 5,5 oder knapp 6 das erste Mal gelötet. Das war vor der Einschulung in der Grundschule. Aber halt, ne, wenn mein Papa irgendwie Fernsehtechniker ist...
Ja, meine Eltern hatten sowas nicht.
Dann ist das, dann kriegst du das relativ früh mal irgendwie am Rand mit. Egal. Sonntagskaffeekränzchen läuft. Gerne Lief wieder.
War sehr angenehm am Sonntag.
Mhm, ob das, diesen Sonntag war ich ja leider nicht anwesend. Da war ich aus CCC-Gründen in Berlin. Oh, das ist schön zu hören. Bitte nicht öffentlich, wer und warum.
Also.
Ansonsten, was, ich glaube, der Rückblicktermine haben wir jetzt gar nicht so viel, ne? Tippen will gelernt sein. Wir haben was auf jeden Fall anzukündigen. Es gibt den Call for Participation, ist online für den 38C3. Das heißt, ihr könnt Vorträge einreichen. Die Einreichungsfrist endet am 26. Oktober. Das heißt, das ist gar nicht mehr so weit hin. Falls ihr also irgendwelche spannenden Themen habt und die auf Europas größter HackerInnenkonferenz präsentieren wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall mal einreichen. Details dazu gibt es dann auf events.ccc.de. Da ist auf jeden Fall irgendwo der Aufruf dazu. Und ansonsten gibt es jetzt, falls ihr in Berlin seid, gäbe es im Oktober noch das Vintage Computer Festival vom 19. bis 20. Oktober. Das ist übrigens immer sehr schön. Da kann man eigentlich ein paar nette Sachen sehen und die nächsten größeren Veranstaltungen, das ist dann an sich der Kongress zwischen den Jahren. Und wir haben im Oktober, erst die Tag war noch, aber da habe ich nichts mitgekriegt.
Das war wohl okay, aber ich habe jetzt auch keinen längeren Bericht gekriegt.
Ja. Genau, also Donnerstag, wann ist das? Nächsten Donnerstag? Diese Woche 17.
Genau, ja, das ist diese Woche 17. ab 8 ist ab im Strandcafé Chaoskneipe. Und ich habe so gehört, dass diverse Menschen ein bisschen mehr machen wollen und
Ladida.
Ja, ja, ein D-Pong anbieten und 2 D-Pong anbieten und vielleicht sogar 3 D-Pong anbieten.
4 D-Pong?
Das ist ein bisschen schwierig.
Ich bin mir relativ sicher, dass es für 4 D-Pong auch schon Projekte gibt. Wir wollen jetzt aber nicht ins Live-Googlen verfallen. Okay, aber auf jeden Fall Donnerstag Chaos meets Reality im Strandcafé ab 20 Uhr auf dem Kreta-Gelände. Da findet ihr einige Menschen von uns und offensichtlich auch verschiedene Pong-Varianten. Man darf das gespannt sein.
Wurde mir so angekündigt.
Sehr gut.
Nachdem beim letzten Mal so wenig Leute da waren, war so dieses, wir müssen da was tun.
Okay. Pong zocken bis zum Getnow. Dann kann der euch ja schon mal bis Donnerstag noch die passenden Trinkspiele fürs Pong überlegen, damit das mit dem Umsatz auch läuft, ne? Alles klar, wenn ihr wissen wollt, was ein 1D-Pong ist, kommt am Donnerstag um 20 Uhr, ab 20 Uhr ins Strandcafé. Ansonsten empfiehlt es sich momentan gegen Abenddämmerung an einem dunklen Ort mal in Richtung Westen zu gucken oder in Richtung Südwesten zu gucken und so irgendwie, ich glaube, so 2 Faustbreit neben der Venus ist jetzt dann, fängt an, der Komet zu sehen.
Ja, den sieht man jetzt tatsächlich per Auge?
Den sieht man jetzt per Auge.
Ah, schön. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass man vielleicht per Auge sehen wird, aber noch nicht klar ist.
Nee, das geht jetzt gerade los. Gehört zu einem der größeren Kometen. Das sieht man nicht ganz so häufig wohl in der Größe und schön. Form. Und
dann ist der gut genug aufgeheizt worden von der Sonne, dass er ordentlich...
Ja, der ist nah, ist ja, der ist recht nah an der Sonne jetzt schon vorbei. Der ist quasi schon wieder auf dem Weg zurück.
Weiß man bei den Dingern halt nie so ganz, wie viel Schweif sie tatsächlich kriegen werden.
Ja, sieht wohl ziemlich gut aus. Demnächst kommt dann allerdings noch der Mond dazu, der jetzt immer größer wird und wieder mehr Licht macht. Insofern würden sich da wohl die nächsten Tage anbieten. Die beste Nacht war wohl von gestern auf heute, aber auch in den nächsten dürfte es noch ganz gut aussehen. Ja, lohnt sich. Ist jetzt gerade akut.
Jetzt ist gerade...
Die ganzen Polarlichter, ich glaube, die Meldung kann man sich sparen.
Die hat man hier unten nicht gesehen?
Weiß ich nicht.
Ich habe sie nicht gesehen. Nein. Es waren einfach zu viele Wolken über mir.
Ja, es war bewölkt wie Sau, ja. Also,
ich glaube, so weit unten hat man sie nicht gesehen. Berlin hat man sie gut gesehen, aber hier...
Also von der Stärke her hätte man sie eigentlich schon sehen müssen, aber es war viel zu bewölkt.
Also hier war es zu bewölkt und ich denke, in Freiburg ist auch zu viel Seitenlicht oben auf den Schwarzwaldbäumen.
Das war hier viel zu bewölkt, wenn du auf die Wolkenkarte geguckt hast. Ich hatte mit jemandem diskutiert.
Eben mit den Wolken keine Chance und ansonsten wäre es zu viel Seitenlicht wahrscheinlich gewesen, oben auf den Bergen, weit weg von Kunstlicht mit klarem Himmel.
Das ist immer eine gute
Chance gehabt.
Genau, das ist immer eine gute Möglichkeit, aber da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten auch nochmal immer mal wieder was sehen, weil das wir haben jetzt ja ein so ein Aktivitätsmaximum und
die muss halt immer in die Richtung spucken, wo die Sonne die Erde dann sein wird, wenn
das ist richtig, aber dieses und nächstes Jahr sind eben so Sonnenaktivitätsmaxima, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da mal wieder so eine Protuberanz sich da auf der Sonne befindet und die ordentlich was auswirkt und die Erde und der Erde in den Weg schleudert, dann geht da mal wieder was durch und es gibt bunte Bilder in der Atmosphäre.
Und dank der Satelliten, die wir da haben, die sich das Ganze angucken und überwachen, wissen wir ja auch immer irgendwie in 2 Tage vorher Bescheid, dass da sowas kommen wird.
Genau. Also steht ja mittlerweile oder momentan auch gerade, wenn es solche große Ereignisse sind, durchaus auch in den ganz klassischen Medien. Wer mal weiter ganz im Norden war und so eine richtige Polarlichtsession erlebt hat, für die Person dürfte das dann vielleicht ein bisschen langweiliger sein, obwohl es halt grundsätzlich schon sehr spannend und schön aussieht. Und so weit im Süden wie wir jetzt sind, dann hilft halt meistens auch einfach mal eine Kamera. Ich habe kürzlich übrigens ein schönes Bild gesehen. Also selbst die aktuellen iPhones und Mobiltelefone machen damit so 3, 3,5 Sekunden Belichtung, wenn man das irgendwie auf ein Stativ stellt oder auf einen Baum einklemmt oder so, machen die schon echt beeindruckende Fotos. Das hilft beim Gucken. Gut. Haben wir noch Termine?
Mir fällt das gerade nicht mehr ein.
Gut. Dann haben wir Themen.
Ja, da eine ganze Liste sehe ich hier.
Es wurde gehackt.
Ja.
Es wurde wild gehackt. Verschiedene.
Hacker werden hacken.
Hacker werden hacken. Ja, das auf die Schnelle kriegen wir es nicht. Wir brauchen ein Soundboard. Hacker werden immer irgendwas hacken. Die Niederlande haben das, was man so aus Hollywood-Filmen, wenn es ums Hacken geht, häufiger mal sieht und kennt, nämlich dass die Ampelsteuerung einer Stadt übernommen wird. Das Problem hat die Niederlande jetzt eher flächendeckend.
Ja, die haben das halt eingebaut, damit ihre Rettungswagen und so, wenn Lalülala drauf ist, auf den Knopf drücken können und die Ampeln schnell grün werden. Das hilft.
Haben wir hier auch. Die Systeme gibt es in Deutschland auch.
Ja, ich meine, die können dann auch über Rot fahren. Das Problem ist, wenn Rot ist, dann macht ein Lalülala-Auto halt doch deutlich langsamer, um auch wirklich zu checken, dass da nichts kommt. Weil das Letzte, was man im Rettungswagen machen möchte, ist ein Unfall.
Ja, erst am Unfallort, ne?
Ja. Auf jeden Fall haben die das da eingebaut, damit diese Steuerung funktioniert. Und die ist offensichtlich nicht gut abgesichert und lässt sich mit relativ wenig Aufwand halt selbst steuern.
Genau, also zusammengefasst, ne, man möchte eine Ampelschaltung eventuell gerade aus dem Rettungsdienst und ähnlichen Systemen heraus auf Bevorzugung schalten können. Die Systeme gibt es auch in Deutschland, dass dann zum Beispiel die Feuerwehr ein Knöpfchen drücken kann im Auto und dann wird die nächste Ampel, schaltet die Ampelphase schneller und switcht halt auf grün, damit man da eben nicht in den Gegenquerverkehr reinrast mit Blaulicht. Ja, weil, wie du sagst, es bremst aus.
Im optimalen Fall kriegt man damit auch die stehenden Autos vor sich weg, die keine Gasse gelassen haben und so.
Genau, man spart sich so ein bisschen, die haben dann mehr Platz zum Ausweichen etc. pp. Ja. Also das ist durchaus eine ganz sinnvolle Idee. Die Niederländer haben da ein, das heißt Korte Afstandsradio, KAR, ein Funksystem der Lichtsignalanlagen. Und das ist wohl flächendeckend recht viel installiert. Soweit ich weiß, sind es in Deutschland eher nur an einzelnen Ampeln und auch nicht so ganz einheitlich. Da gibt es wohl verschiedene Möglichkeiten und die Niederlande hat da eher so ein flächendeckendes System. Das ist wohl seit so 2005 im Einsatz und das hat sich jemand genauer angeguckt und festgestellt, dass es dann doch recht unkompliziert mit einem selbstgebauten System steuern lässt. Der Mensch, der das gebaut hat, hat da jetzt keine genauen Details genannt, weil sonst hätte jetzt die Niederlande instantane grüne Welle das Problem. Da wird, also die Ampeln selber müssen nicht umgebaut werden, aber halt die Steueranlage muss getauscht werden und das wohl flächendeckend.
Damit, ja gut, die Hardware bis zu den Leuchten, die kann ja stehen bleiben. Es ist
genau,
und,
genau.
Und die Kabel, aber...
Genau, bis 2030 haben sie jetzt mal ins Auge gefasst. Ich bin mal gespannt, wann wir die ersten Nachrichten über Verkehrschaos in den Niederlanden mitbekommen aufgrund von spaßigen Ampelschaltungen, weil offensichtlich auch so Dinge gehen wie alle auf grün. Und das ist natürlich böse.
Oh, ja, das ist nicht gut.
Nee. Aber ihr seht...
Einfach mit Fahrrad fahren, ich glaube...
Ja, wenn alle Autoampeln plötzlich auf grün sind mit dem Fahrrad, ist auch doof. So, das ist ungeschickt.
Aber man hat in den Niederlanden eine relativ gute Trennung von Rad- und Straßenverkehr.
Erheblich an besser als hier, Stellen. Das ist richtig, ja. Und aber man merkt immer so ein bisschen, ne, gerade bei den Hacks und an welchen Stellen dann irgendwie solche Dinge möglich sind, wie weit verbreitet, wie tief solche Systeme sitzen, durchaus mit einem sehr guten Intensiv. Aber offensichtlich bei Konstruktion schon so, ne, also wenn man da jetzt irgendwie zum Beispiel ein Update machen könnte, softwareseitig, dass zum Beispiel eine gewisse Authentifizierung drin ist oder ähnliches, aber das hat man offensichtlich damals gar nicht beachtet. Ja. Und wenn man es mal anguckt, 2005, da gab es jetzt schon auch ordentliche elektronische Systeme. Also das soweit ich weiß, in Deutschland die Systeme durchaus irgendwie digital, also mit Verschlüsselung und irgendwie in einer gewissen Authentifizierung. Es gerüchtet, dass es jetzt auch nicht immer so ganz das Grüne vom Ei ist, aber der Aufwand nicht unerheblich sei. So. Okay. Und das in den Niederlanden, was man so gerüchteweise durch die Gegend schwappt, ist jetzt auch eher, okay, das ist mit einfachsten Mitteln schnell gemacht. Naja, wen haben sie denn, was ist denn sonst noch so?
Ich habe gehört, dass das Internetarchiv offline ist, bis zuweilen die Wayback Machine.
Genau, also archive.org. Wer archive.org vielleicht nicht kennt, das ist eine NGO im Endeffekt, die sich zum Ziel gesetzt hat, das digitale Weltkulturerbe zu
archivieren.
Zu genau, archivieren.
Die speichern das Internet.
Die speichern
nicht,
das
nicht
Internet.
Nicht das Ganze, aber...
Ja, also die machen relativ viel, aber so das der bekannteste Service ist die Wayback Machine. Da kann man dann zum Beispiel cccfr.de eingeben und dann kann man zurückklicken bis zu den ältesten Einträgen, wann
das
hochgeploppt
ist. Kann man sich
ist.
Angucken, wie unsere Website vor 10 Jahren aussah.
Richtig.
Und dann feststellen, dass wir mal wieder was an unserer Website machen sollen.
Du meinst, weil sich nichts geändert hat seitdem?
Ja. Na, ich glaube, 10 Jahre sind noch nicht, aber...
Ja. Also das ist so der bekannteste Service, gibt noch so verschiedene andere. In den letzten Tagen ist da eigentlich einiges passiert. Also da gab es tatsächlich einen Hack mit Datenverlust, also mit abgegriffenen Daten. Das sind Logins, also Login-Kombinationen, Username, E-Mail-Adresse und gehashte Passwörter sind abhanden gekommen.
Immerhin gehasht.
Auch nicht
so. MD5 also, oder was
Besseres? Nein, was Besseres. So schlimm ist es nicht. wer Verdacht hat, also wer einen Account auf archive.org hat und prüfen möchte, ob der mit betroffen ist, dieser Service von Troy Hunt, haveibeenpawned.com, der hat das schon eingebaut. Da kann man also prüfen, ob man betroffen ist. Und dazu kam es dann in mehreren Wellen heute auch wieder einer zu DDoS-Angriffen. Das ist dieses Distributed Denial of Service-Attacke. Haben wir schon mehrfach besprochen. Viele Anfragen von außen schlagen auf, also viele häufig sinnlose Anfragen schlagen gleichzeitig auf einen Server ein und überlasten den so. Ne? Also so der Klassiker, wenn Hunderte am Ticketschalter für das neueste Swift-Konzert Tickets kaufen wollen und dann stehen da plötzlich 500 Leute und wollen jetzt alle sofort ein Ticket haben und stehen nicht mal brav in Reihe, dann ist das, dann funktioniert der Ticketverkauf plötzlich nicht mehr und genau das passiert gerade auch und das alles so ein bisschen gleichzeitig. Die Leute sind gerade sehr damit beschäftigt, erstmal die Services wieder dicht und up and running zu bekommen, weil diese DDoS-Angriffe sind unterschiedlich gut abfangbar. Das ist immer so ein bisschen mit wem und was man da zu tun hat.
Im optimalen Fall stürzt dein Server nicht wirklich, aber du kriegst trotzdem nicht wirklich was nach draußen, weil die Leitung halt dicht ist.
Genau, und wird dran gearbeitet, ist leider aktuell noch down. Die öffentlichen Infos, die man so bekommt, sieht nach in den nächsten Tagen wird dann zum Beispiel die Wayback-Maschine wieder online gehen. So ein paar kleine Services haben sie schon online, aber lang nicht alles und leiden auch wieder unter DDoS-Angriffen.
Wer macht DDoS auf Wayback-Maschinen?
Das verstehe ich auch nicht. Ja, also ich
meine, es gibt so viele Ziele, wo man sagen könnte, okay, da gibt es vielleicht einen Grund.
Naja, weißt du, vielleicht sind es diese komischen LLM-KI-Trainingsleute,
die den Scraper nicht im Griff haben.
Das wäre eine logische Erklärung, ja.
Lästereien. Naja, also auf jeden Fall
Wayback-Maschinen. Die haben so nebenbei gesagt auch ein hervorragendes Filmarchiv mit alten Filmen und sowas und ein Textarchiv,
genau.
Was mittlerweile ähnlich gut ist wie das von Gutenberg, wenn ich das recht im Kopf
habe. Naja, die haben Gutenberg komplett reingenommen.
Ach,
mittlerweile.
Ganz, ja. Ganz drin.
Okay. Also Projekt Gutenberg ist so ein, da werden Texte und Schriften, die mittlerweile keinem Urheberrecht mehr unterliegen, landen da drin. Und auf archive.org findet sich sehr viel Material, was nicht mehr urheberrechtsgeschützt ist. Teilweise laden auch Leute, die das Urheberrecht haben, ihre Dinge bei Archive hoch. Mhm. Also man findet da durchaus auch Filme von historischem Wert, die in sehr guter Qualität, die up-to-date sind. Ne? Also so Ron Fricke, Baraka und Samsara zum Beispiel finden sich da und das sind Filme, die sind noch nicht so alt. Also es war eines von Ende der 90er, der andere von 2011, glaube ich. Wenn die Dinger wieder online sind, guckt euch das mal an. Das ist auf jeden Fall lohnenswert und gerade die Wayback Machine, die ersetzt gerade so ein bisschen den Google Cache. Das gab es ja auch mal eine Zeit lang, dass man bei Google suchen, gecachte Varianten von Seiten sich angucken lassen konnte. Ja. Und das geht da auch.
Wenn man so denkt, auf der Website stand das doch mal.
Genau.
Und jetzt ist es weg.
Genau. Und dann kann was man ist besser als zwei Hackmeldungen, drei Hackmeldungen?
Drei Hackmeldungen.
Staubsaugerroboter.
Du meinst Internet-connected Staubsaugerroboter.
Mit dem Internet verbundene Staubsaugerroboter, die über ein Mikrofon und eine Kamera verfügen.
Raumvollüberwachung.
Die auch ins Internet geströmt wird. Also wenn ihr einen Staubroboter, Saugroboter habt und ihr könnt den von unterwegs mit eurer App irgendwie bedienen und ihr habt da dann irgendeine Cloud geklickt, dann ist es potenziell durchaus denkbar und möglich, dass sich da irgendjemand auch über eurem Saugroboter bemächtigt. Und die letzte Aktion war jetzt von einem bestimmten Hersteller, EcoWax, und da wohl auch nur bisher ein Modell, das Modell DeepBot X2, irgendein chinesischer Hersteller, die gibt es dann wahrscheinlich recht günstig. Die haben angefangen, relativ zeitgleich komische Geräusche zu machen, wild durch die Gegend zu fahren. Irgendjemand hat da mal geguckt, dann konnte er sich nicht mehr einloggen, nachdem man geresettet hat, sah dann, dass irgendwer von außen auf die Live-Kamera-Übertragung zugreift und die Fernbedienungsfunktion verwendet.
Und hat irgendwelchen Faschogrammen gesagt.
Und dann haben angefangen, die Roboter irgendwie Faschoparolen zu brüllen und also spätestens das wäre der Moment gewesen, wo dieser Staubsaugerroboter im hohen Bogen durch das nächste Fenster fliegt, unabhängig davon, ob da jetzt eine Glasscheibe noch drin ist oder nicht.
Vorher aufmachen, sonst brauchten wir den Roboter, um das Glas wegzufegen.
Ja, haben wir deshalb mit reingenommen, weil das genauso einer von diesen ganz klassischen Fällen ist, die wir immer wieder sehen, wo der CCC und auch der CCC Freiburg immer sehr davor warnt, das muss nicht immer alles in die Cloud, es muss nicht immer alles remote.
Das ist so ein, wir haben es euch gesagt.
Genau, I told you so, das Schild können wir regelmäßig hochhalten, aber wie kann man es denn eigentlich besser machen? Also ganz generell würde ich jetzt mal sagen, man muss vielleicht nicht unbedingt alles von unterwegs zu Hause steuern können. Damit geht es dann schon mal so ein bisschen los. Man sollte sich auf jeden Fall anschauen. Und
wenn man das machen möchte, dann doch bitte ein System, wo man sich selber mit diversen Sachen bei sich zu Hause selbst einloggt und halt nicht mit einem Drittdienstleister, der sonst wo sitzt und wo man sich nicht drauf verlassen kann, wann der sagt, das Modell wird nicht mehr unterstützt oder naja, wir sind also pleite, viel Spaß mit den Geräten.
Das wirst du so oder so immer noch haben. Also das ist ein längerer Schritt, da spielt dann das Recht auf Reparatur eine große Rolle. Also mal ganz grundsätzlich würde ich sowas immer nur verwenden, wenn man das irgendwie lokal, also wenn man sich quasi lokal direkt mit dem Roboter da verbinden kann, um den einstellen zu können, also ohne Cloud-Anwendung, dann kann man sich immer noch einrichten, dass man zum Beispiel nach Hause in das eigene Netzwerk kommt. Da ist so der Klassiker, ganz viele haben eine Fritzbox zu Hause, die werden auch von verschiedenen Telefonanbietern mittlerweile verteilt als Standardgeräte. Und die Fritzboxen unterstützen heute häufig ein sogenanntes VPN, also ein virtuelles privates Netzwerk. Ja. Und da insbesondere die Funktion mit WireGuard.
Das ist neuer.
Aber
kann
das
man empfehlen.
Genau darauf will ich nämlich hinaus, weil die Einrichtung einer Fritzbox mit WireGuard als VPN, die ist wirklich straightforward, die ist sehr einfach. Ja. Und also ich verwende das auch. Ich habe dann auf meinem Mobiltelefon und auf meinem Laptop habe ich dann so einen WireGuard-Client drauf. Und wenn ich dann zum Beispiel zu Hause meine Heizung anschalten will, weil ich jetzt von unterwegs gerade merke, ich komme früher nach Hause und es ist mir zu kalt zu Hause, dann kann ich den VPN-Tunnel aufmachen. Das ist mit einem Klick erledigt und dann funktioniert meine Heizungssteuerung auch, wenn ich außerhalb bin, ohne dass irgendwie der Kram in der Cloud ist. Ich habe das alles lokal zu Hause am Laufen. Bei den Staubsaugerrobotern geht das nicht unbedingt. Da würde ich mir dann vielleicht auch so ein bisschen mal anschauen, muss es unbedingt der allerbilligste No-Name-Anbieter aus China sein? Was gibt es so für Alternativen? Gibt es, kann der Staubsaugerroboter zum Beispiel ohne Cloud-Anbindung konfiguriert werden? Dann halt vielleicht nur von zu Hause, aber dann kann ich das lösen, mit dem ich einen VPN nach zu Hause habe, weil dann bin ich quasi mit meinem Gerät wie daheim im Netzwerk.
Tja, also ich verstehe sowieso nicht, wieso man da von außen zugreifen muss. Aber ich habe auch einen Besen und keinen Staubsaugerroboter, von dem her.
Ja, ich hatte mal irgendwann überlegt, eigentlich finde ich das schon relativ cool, so mit so einem Staubsaugerroboter, so ganz pauschal, ne, so. Und dann habe ich mir meine Wohnung mal einmal angeguckt, festgestellt, so 35 Quadratmeter ein Zimmer. Ich müsste regelmäßig viel für meinen Roboter aufräumen, weil es fliegt halt auch einfach mal so irgendwas durch die Gegend. Habe ich dann gelassen, war mir viel zu teuer und außerdem haben die alle irgendwelchen Cloud-Kram. Ja. Machen wir mal eine kleine Musik.
Können wir machen.
Wunderbar. Wir haben euch mitgebracht von Pigor den Chanson des Monats aus dem Dezember 2017 unter dem wunderschönen Titel I, ein SUV. Pigor mit I, ein SUV.
Ja, sehr
von
schön.
Von 2017. Zehn, schon damals.
Tja, und knapp 7 Jahre her, ich meine.
Immer noch nicht geächtet. Ihr hört das Chaos Radio Freiburg hier live ins Studio gehackt vom Radio Dreieckland auf der 102,3 oder auf rdl.de im Livestream und vielleicht irgendwann nachträglich zum Nachhören im Podcatcher eurer Wahl. Wir haben 14.10.2024 und machen dann mal noch so ein klein bisschen weiter, nachdem jetzt irgendwie die Hälfte weggehackt ist. Haben wir was Schönes entdeckt. Die grundsätzlichen Daten gibt es immer verschieden. Ich muss auch gestehen, ich weiß nicht ganz genau, wie alt das Projekt schon ist, aber empfehlenswert zum mal schnell anklicken wäre openpv.de, also offene Photovoltaik. Das ist nämlich eine wunderschöne kleine Webseite, auf der ihr zum Beispiel euer Haus oder das der Firma oder ein sonstiges Gebäude, was ihr, wo ihr euch mal interessiert, lohnt sich da vielleicht eine Photovoltaikanlage? Oder wenn ja, wie wäre denn so der Ertrag? Und das kann man sich da für alle möglichen Gebäude angucken.
Das ist sehr, sehr schick und sehr niederschwellig. Ich meine, so Sachen gibt es schon länger, aber früher musste man, glaube ich, ein bisschen mehr arbeiten dafür, um an diese Daten zu kommen.
Also ja, die Stadt Freiburg
hat... Wenn wir jetzt die Wayback Machine hätten, dann könnten wir gucken, seit wann es das gibt.
Das ist richtig. Also die Stadt Freiburg hat sowas auch in dem in den Open Data von den... es gibt da so ein digitales Stadtmodell, wo 3D-Daten auch drin sind.
Ja.
Das ist von der Bedienung her, um da an so Daten dran zu kommen, eine ganze Latte aufwendiger. Und vor allem auch nicht so schön mit, auf welcher Dachfläche liegt es jetzt und so. Bei diesem Open PV kann man so einfach dann mit drei Klicks sich eine beliebige Größe sozusagen auf ein Dach draufklicken als PV-Anlage und dann wird so die Sonneneinstrahlungswinkel gerechnet und man bekommt dann mal so eine grobe Hausnummer raus. Das ist jetzt natürlich nicht...
Das ist nicht unbedingt perfekt genau.
Nein.
Ich meine, wie genau die Daten jetzt wirklich wissen, wie das Dach aussieht, ist halt so eine andere Sache. Aber
genau, also wenn es einfach nur so um diese Grundsatzfrage geht, ist das im Ansatz interessant, will man sich damit genauer beschäftigen, dann ist es ein total super Tool.
Ja.
Ja, weil wenn du jetzt irgendwie im hinten im richtigen Winkel im Kastlertal sitzt oder so, dann hast du halt womöglich irgendwie gar keine Sonne, dann lohnt sich's halt nicht. Wenn die irgendwo
oder halt nur im Hochsommer, wenn alle anderen auch welche haben.
Genau, und dann ist so die Frage, was das da bringt oder wenn das Haus oder die Dachfläche irgendwie komische Schräge oder weiß der Teufel was. Also auf jeden Fall, wenn es so drum geht, so wollen wir uns mal genauer damit beschäftigen, dann ist es ein wunderbares Tool, um mal schnell auf die Schnelle zu gucken.
Ja.
Oder auch wenn ihr dann zum Beispiel mit euren Bekannten, Verwandten oder sonst was mal quatscht und das kommt das Thema auf und alle winken nur ab, hey, es lohnt sich ja eh nicht und es ist ja alles so teuer. Dann
Solar ist verdammt billig geworden.
Es ist extrem, in letzter Zeit. Es ist krass billig geworden. Ja. Also es ist wirklich krass billig geworden. Und jetzt gerade, wenn ich mir anschaue, wie gerade die Preise für Öl und Gas, was Heizung betrifft, hochgegangen sind und wie die Preise für zum Beispiel eben Wärmepumpen oder auch diese kleinen Luft-Luft-Wärmepumpen, also so eine kleine Klimaanlage, wo viele dann denken, was, du hast ja eine Klimaanlage eingebaut, aber wenn das halt so eine Luft-Luft-Wärmepumpe ist, dann lohnt sich das plötzlich auch bei kleinen einzelnen Räumen und selbst in Altbauten. Und wenn man da noch PV auf dem Dach hat, dann zahlt man hinterher nämlich plötzlich einfach weniger und mit dem Ausblick, dass jetzt Gas- und Ölpreise definitiv weiter hochgehen und werden und auch hochgehen müssen, durch entsprechende CO2-Abgabe lohnt es sich auf jeden Fall, sich das genauer anzugucken. Und da ist es ein wunderschönes Tool, um mal so auf die Schnelle abzuklären, ist das vielleicht interessant oder nicht. Man kann da noch so ein bisschen Rahmenparameter angeben, wie viel Strom man im Jahr so verbraucht und was man da so momentan bezahlt für die Kilowattstunde und so. Und dann fällt einem dann nämlich unten schon ein Preis raus, was man so pro Jahr spart. Oh. Und dann ist sowas auch ruckzuck gegenfinanziert. Lohnt sich.
Ja, bezahlt sich in ein paar Jahren selbst. Ist nicht ganz so krass wie bei Windrädern. Windräder sind dann noch schneller in der Amortisation. Aber da braucht man immer einen sehr guten Standort für.
Ja, also
Photovoltaik, ich meine, wenn man ein Haus hat, was irgendwie ein flaches, flachgeneigtes Ost- und flachgeneigtes Westdach hat, perfekt für PV, weil man dann morgens was hat, abends was hat, ja. In der Mitte vom Tag, wo eh alle haben, braucht man dann auch nicht so viel.
Ja, da kriegen auch beide genug. Also ja. Das ist immer viel, man merkt immer so ein bisschen in Diskussionen mit Leuten, die da auch vielleicht nicht ganz so informiert sind, da ist immer sehr viel Unwissen dabei und eigentlich ist es relativ pauschal gesagt, das lohnt sich in so gut wie allen Fällen, sich das auf jeden Fall mal anzugucken und sich vielleicht auch mal ein Angebot oder auch eine genauere Berechnung reinzuholen, weil da gibt es natürlich dann recht viele Möglichkeiten, was man da so alles machen kann. Geht ja auch nicht nur PV, sondern eben auch also warmes Wasser auf dem Dach.
Wobei warmes Wasser ist etwa, also mit thermischen Zellen, da ist man von der Effizienz ungefähr so, wie wenn man mit PV Strom macht und dann mit einer Wärmepumpe
Wasser warm macht. Wasser, genau, also das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Das kommt dann auch darauf an, wie viel Dach man hat und so.
Ja, das Schöne an Solarthermie ist halt, dass es technisch einfacher ist. ja, als PV und nicht so viel dran kaputt, ja, gehen
und kann. Und je nachdem, wie viel Platz man hat, also ich habe jetzt dort, ja, in der Nähe, wo ich wohne, wenn ich da so über die Dächer gucke, da ist in den letzten 2 Jahren echt krass viel passiert an Solarpanels aufgeploppt und auch die ein oder andere Solarthermieanlage. Und wenn man da eben gerade am Dach rumspielt, dann lohnt es sich halt unter Umständen da 20 Panels drauf zu knallen und nochmal irgendwie 3 große Solarthermie-Dinger oder so dazu zu hängen, wenn man eh schon am Rumbauen ist. Ja. Auf jeden Fall macht ihr euch selber damit einen Gefallen für die Zukunft, euren Kindern sowieso, weil da zählt einfach alles.
Und, ja, und allen Strom, den man so macht, müssen wir nicht aus Kohle produzieren.
Genau, und je nachdem, wenn man dann noch Möglichkeiten hat, zum Beispiel so kleine Pufferbatterien oder auch sonstige Dinge sich irgendwo in den Keller zu packen oder ähnliches, dann hat man auch plötzlich schon so ein Ding, was dann unter Umständen auch mal ein paar Tage autark ist und dann es nicht so schlimm ist, wenn die Energie mal irgendwie vielleicht nicht kommt oder so. Auch das kann passieren. Kommen wir zu den kleinen, aber bösen Schweinereien im...
Die deutsche Politik.
Wie, ja, im aufsteigenden Überwachungsstaat. Und zwar geht es um Gesichtserkennung. Das hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon und vorletztes Mal vermutlich auch. Das Sicherheitspaket, wo die Politik irgendwie seit dem Messerattentat in Solingen wie aufgeschreckte Hühner durch die Gegend rennt und gackert und mit irgendwie Messerverboten, die vollständig lächerlich sind, hantiert und jetzt das auch noch als Begründung nimmt, dass man ja ganz dringend Gesichtserkennung braucht. Mir hat bisher noch niemand beantworten können, was das jetzt an diesem Fall in Solingen auch nur im Ansatz in irgendeiner Form geholfen hätte. Also
nichts. Was es überhaupt helfen soll.
Auch
also
das
außer, dass man die ganze Bevölkerung letztendlich ein bisschen traumatisiert. Also entweder ist man ja dann die ganze Zeit unter dem Druck, sich normal zu verhalten. Oder geht einfach nicht mehr raus. Ist auch eine Möglichkeit. Dieses draußen ist sowieso doof.
Ja, also ne, ich meine, wir können dann schon mal drüber nachdenken, wenn solche Dinge großflächig passiert, dass man sich dann auch mal überlegt, was kann man denn so als Countermeasurements machen, und da ist dann zum Beispiel gerade die False-Positiv-Rate hochzusetzen, ist auf jeden Fall immer eine gute Idee. Ja, also wenn dann zu der Gesichtserkennung zum Beispiel noch so Verhaltenserkennung kommt, wie das in Karlsruhe zum Beispiel in einem Testbetrieb, ich glaube es war Karlsruhe, ich muss lügen, wir hatten es in einer der letzten Sendungen, dann bieten sich zum Beispiel spontane Tanzaktionen an. So als kleine Tanzgruppe mal kommen oder vielleicht so ein kleines Mittelalterspektakel, oder viele machen ja auch so ein bisschen Roleplay-Geschichten. Auch da, genau, lassen sich
man
dann...
Man kann sich mit Freunden verabreden, dass einer dem anderen hinterher schleicht, dass er bei ihm was möchte.
Ja, oder auch einfach, ne, so ihr habt vielleicht noch so ein paar Stormtrooper-Kostüme und vielleicht noch so ein paar Lichtschwerter oder so. Auch mit sowas kann man dann, ja, mal so ein bisschen Schaukampf
üben. Die Polizei veröffentlicht immer mal wieder so Fotos.
Und was für Fotos?
Na, von Leuten, die sie gerne finden würde.
Ja.
Die kann man doch irgendwie so anbringen, dass die KI glaubt, dass die Person da gerade ist.
Du meinst, dass man sich das Verhandlungsplakat einfach ausdruckt, das Gesicht, und sich vors Gesicht als Maske klebt? Wäre zum Beispiel auch eine Option. Könnte man mal probieren.
Tja.
Ja, so. Und dann mal schauen, wie schnell die Polizei da ist. Und ich meine, also auf jeden Fall, das Sicherheitspaket wird gerade in unglaublicher Geschwindigkeit durch den Bundestag und den Bundesrat geht's hoch und her. Dann heißt es immer wieder, ja, das soll nochmal nachgebessert werden, insbesondere nachdem es irgendwie am 23. eine Anhörung gab, in der es sehr heftige Kritik gehagelt hat. Also gerade so Zivilgesellschaft wie dann zum Beispiel auch der CCC oder auch andere Vereinigungen und auch viel aus Forschung und so weiter haben eigentlich sehr laut protestiert, dass das alles eine völlig bescheuerte Idee ist. Wir hatten das Thema ja auch schon mal bei diesen ganzen Chat-Control-Geschichten, wo selbst die Kinderschutzverbände alles sagen, sag mal, seid ihr doof? Habt ihr Lack gesoffen? Und offensichtlich ist der Lackvorrat im Bundestag immer noch gut gealtert und noch lange nicht leer.
Das Problem ist, den schwitzen die selber aus, den Lack, den die da saufen. Der geht so schnell nicht zu Ende.
Ja. Also, ne, aktuell geht es jetzt darum, dass die Polizei künftig Fotos von Verdächtigen mit allgemein öffentlich zugänglichen Internetarten abgleichen dürfe, um die Identifizierung von Tatverdächtigen oder gesuchten Personen zu erleichtern. Das heißt, zu den Fotodatenbanken kommen dann auch noch irgendwie Online-Suchen dazu. Und wenn man dann mal anschaut, was die Polizei zum Beispiel gerade mit ihren Rechten zur Mobilfunküberwachung bei den verschiedenen Demos gemacht hat, die ihnen regelmäßig auf die Füße gefallen sind und hinterher es hieß, ihr hättet einfach nicht alle 10.000 anlasslos überwachen dürfen, dann kann man sich so ein bisschen ausmalen, was dann mit den nächsten Videoaufnahmen passiert, so bei Demos, dann werden halt einmal alle Gesichter irgendwie da durchgejagt und ähnliches. Die Details sind noch schmutziger und wird immer anstrengender. Ihr findet da auf jeden Fall weiterführende Informationen, zum Beispiel auf netzpolitik.org oder auch häufig in den einzelnen Medien, Eise, Golem etc. pp. Oder wenn ihr da genaueres wissen wollt, gerne auch mal zu einem Kaffeekränzchen oder so vorbeikommen, dann kann man da mal ein bisschen quatschen. Es sind verschiedene NGOs dran, da ein bisschen was zu kippen. Schauen wir mal, was so ein bisschen daraus wird. Und damit wir in unserer Demokratie in Zukunft noch erhalten bleiben, spielen wir, glaube ich, noch mal ein kleines Stück Musik zwischendurch. Und dann haben wir noch ein paar Kleinnachrichten für euch. Wir haben euch noch mitgebracht Ronja Künstler, AfD-Parteiverbot. Ronja Künstler mit AfD-Parteiverbot. Und ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Die wehrhafte Demokratie macht uns ein Angebot, ein AfD-Parteiverbot. Wenn man sich da mal überlegt, was so mit diesen Sicherheitspaketen und was da alles kommt, wenn da entsprechende, da habe ich ja schon ein schlechtes Gefühl, wenn das die CDU und die CSU in der Hand hat, dann will ich gar nicht drüber nachdenken, was die AfD dann plötzlich mit solchen Gesetzen machen kann, ne? Hatten wir alles schon mal, brauchen wir nicht nochmal, kann weg.
Ja, würde ich so auch unterschreiben.
Was glaube ich auch weg kann, ist diese KI. OpenAI, mittlerweile auch mehrfach erwähnt in den letzten Sendungen hier im Chaos Radio Freiburg auf dem... die haben jetzt zugegeben, ChatGPT wurde durchaus auch zur Entwicklung von Malware eingesetzt. Ja klar, kannst du nichts machen. Ist halt wie ein Hammer, ne?
Ja.
Ist halt ein Werkzeug.
Ja.
Klein bisschen Hoffnung habe ich dann immer nur, weil da so die Code-Sachen, die bei diesem ChatGPT rausfallen, waren jetzt also bis auf wirklich banalste Dinge. Ne? Also so ein, schreib mir mal ein HTML-Formular, wo du irgendwie nach Name und Mail-Adresse fragst. Das funktioniert, das ist okay. Das habe ich aber genauso schnell von Hand geschrieben. Alles
das
weitere.
Ist tendenziell buggy, selbst ich meine, ChatGPT ist jetzt nicht unbedingt zum Software-Schreiben gebaut. Kann das zwar ein bisschen, aber selbst Large Language Models, die wirklich zum Software-Schreiben gebaut werden, wenn die irgendwie professionell verwendet werden von Programmierern, die sich damit ein Stück Arbeit abnehmen lassen und dann eigentlich nur checken müssen, ob das korrekt ist, was das macht,
ja.
Senkt den Arbeitseinsatz, der notwendig ist, nicht wirklich und die Anzahl der Bugs geht massiv nach oben.
Ja, weil es muss halt eben nochmal genauso kontrolliert werden. Also
gibt es zurzeit eine Studie nach der anderen, die irgendwie nachweist, dass das nicht wirklich viel hilft, außer der Vorstandsetage irgendwelche Leute einzusparen, um dann später festzustellen, dass es eine dumme Idee war.
Ja, also ich habe es vor allem deshalb reingenommen, weil auch da kann man mal wieder dieses, ich glaube, wir haben es gerade hinten stehen an der Wand, das Told You So Schild, aber kann man da rauspacken, da hat man nämlich auch drüber spekuliert, das wird kommen, dass diese Systeme für genau sowas eingesetzt werden. Jetzt haben sie es mal offiziell bestätigt. Was auch offiziell bestätigt wurde, hat Steam. Steam kennt ihr vielleicht, alle die zocken, kommen wahrscheinlich an Steam kaum oder nur schwierig vorbei. Das ist so ein Plattformanbieter, bei dem man sich einfach seine Spiele klicken kann.
Das ist voll Rundumversorgung für Computerspiele, mehr oder weniger.
Genau, ist einmal alles und die haben jetzt schon auch klargestellt, also da kauft man nur ein Nutzungsrecht und man kauft nicht das Produkt. Das heißt, wenn ihr euch für 39,95 im Steam Sale irgendwie Dollar Spiel gekauft habt, dann
das gehört euch nicht.
Dann dürft ihr es benutzen, aber nur solange Steam Lust hat, euch das benutzen zu lassen.
haben die keine, die haben noch nicht mal eine Garantie, wie lange man das Benutzungsrecht, ich meine, eine Zeitdauer für das Recht müsste eigentlich mit angegeben werden.
Nö.
Dann wäre das Recht unbeschränkt. Und das ist es halt leider nicht.
Wenn es die in Pleite geht, wenn die keine Lust mehr haben, oder jetzt zum Beispiel werden in Kürze werden relativ viele Spiele aus dem Store verschwinden, nämlich alle die Spiele, wo die EntwicklerInnen nicht angegeben haben, für welche Altersklasse es benutzt werden darf. Die haben da zwar viel Werbung gemacht, so mit, hey, bitte trag doch mal ein, ne, aber selbst Spiele, ich glaube, Counter-Strike oder so, wo, ja, okay, das ist eher so ab 18, aber es gibt wirklich große Games, wo noch keine Selbsteinschätzung für die Altersgruppe drin ist, und die müssen sie dann delisten.
Die sind dann nicht einfach hingehen und sagen, 18 und Gutes?
Nee. So einfach ist das nicht. Das hat andere Gründe.
Okay.
Also auf jeden Fall, wie mit allem Möglichen, wie mit euren E-Books, die ihr auf eurem Tolino E-Book Reader kürzlich gekauft hattet, die dann von Weltbild Verlag oder nee, irgendwer anders hat die aufgekauft.
War das 18?
Da nee, sind die Bücher weg.
1948, was irgendwie, nee, ja doch, 1948, was von dem Handy, das von Amazon gelöscht wurde, vom Kindle.
Ja, auch da,
also das habe ich mir irgendwie gemerkt, weil das passte wie Faust aufs Auge.
Also auch ganz viel Software, die man sonst so momentan kauft. Bei den Abo-Modellen ist das ja schon klar und offensichtlich. Ne? Also A, dass es Abzocke ist, B, das ist toll. 1984 meinst du das?
1984, es ist 48 geschrieben, aber 84 heißt es so.
Ja. Steam hat jetzt das offiziell gesagt. Das heißt, ihr habt dann da zwar ein Spiel, aber das könnt ihr nur nutzen, solange Steam will, dass ihr es nutzen könnt. Da bieten sich gerne dann alternative Anbieter an. Es gibt zum Beispiel GOG.com, das ist Good Old Games. Die verkaufen nämlich Spiele ohne DRM, also ohne Digital Rights Management.
Sehr schön.
Da kann ich mir dann zum Beispiel ein altes Monkey Island kaufen, damit das in einer Version, die dann auch auf einem modernen PC noch funktioniert, und dann kann ich mir das runterladen und installieren, und ich kann es mir auch diese Installationsdateien auf meinem zweiten Rechner, den ich habe im Haus, installieren, ohne dass dieser online sein muss. Wird immer mehr kommen, werden wir immer mehr sehen, kommt immer wieder, seid euch bewusst, ihr seid nicht mehr Besitzende eurer Dinge. Ne? Und jetzt geht gerade, vorhin habe ich noch draußen beim Scrollen irgendwie gesehen, dass in der Schweiz jetzt gerade die ersten Spülmaschinen mit Online-Abos verkauft werden, wo man sich dann für 12 Euro pro Jahr das Intensivgeschirrreinigungsprogramm nochmal freischalten lassen kann. Und bei den Autos geht das ja gerade auch so los. Das gab es ja früher auch schon.
Wie war das? Wer hatte das BMW mit der Sitzwärmung?
Nein, also bei VW ist schon sehr, sehr lange im Sitz grundsätzlich eine Sitzheizung eingebaut, und du musst, wenn du den Aufpreis, die 2.500 Euro oder was so eine Sitzheizung dann kostet im Katalog, wenn du die kaufst, dann kommt einfach nur noch von ins Armaturenbrett der passende Schalter rein. Ja. Und in der Software wird ein Flip umgeschmissen.
Das gab es aber auch mit Software irgendwo. Wie auch immer.
Ja. Auf die Schnelle vielleicht noch. Happy Birthday, blaue LED. 30 Jahre alt ist die blaue LED.
Ein technisches Wunder. Gibt's schöne Dokumentationen dazu, wie das dazu kam, dass das überhaupt geht, weil das war
lange Zeit schwierig.
Das war jemand, der extrem Ausdauer hatte beim Forschen, wie man das denn hinkriegt.
Ich glaube, rote LEDs waren am Anfang, dann kamen grüne und gelbe, und dann kam lange Zeit nix, und man hat blau noch gebraucht, dass man aus rot, grün und blau weiß mischen kann.
Ja. Und, aber irgendwas zu haben, was halt den entsprechenden Bandgap hat, um blaues Licht abzugeben, war nicht so einfach.
Genau. Damit kommen wir dann auch einfach mal zum Ende. Wir wünschen, glaube ich, alles Gute. Lasst euch nicht erwischen, verschlüsselt immer schön eure Backups.
Ja, und passt auf euch auf.
Bis bald.
Bis zum nächsten Mal.